Der Podcast der Andreas Hermes Akademie. Der Podcast für alle, die an Entwicklung und Veränderung interessiert sind. Für Menschen, von Menschen.
Diskutieren, verstehen, inspirieren. Mit Themen für MacherInnen in und für die ländlichen Räume. Das ist der Podcast Landaussichten.
Ja, herzlich willkommen zum Podcast Landaussichten. Mein Name ist Mareike Mein von der Andreas Hermes Akademie. Und bei unserer ersten Folge darf ich unseren Gast Dieter Behren begrüßen. Hi Dieter, herzlich willkommen.
Hallo, moin moin.
Schön, dass du da bist. Dieter ist Diplom-Geograf und zwar im Fachbereich Wirtschaftsgeografie und seit über 12 Jahren beim PESTE-Institut für Systemforschung und sogar seit 24 Jahren beim Ecolog-Institut in Hannover tätig. Herzlich willkommen. Wir kommen beide gerade aus der Veranstaltung, was ist jetzt eigentlich wichtig? Ländliche Räume im Zukunftsdialog, in der wir die ersten Ergebnisse der Szenarienstudie über die ländlichen Räume, die du beim PESTE-Institut Hannover im Auftrag der Andreas-Hermes-Akademie erstellt hast, vorgestellt haben. Was nimmst du denn aus der Veranstaltung mit?
Ja, zunächst habe ich das nicht alleine gemacht. Es war natürlich auch ein Team. Aber bei so Veranstaltungen ist es immer schwierig, direkt nach der Veranstaltung zu sagen, was ich mitgenommen habe. Also wenn ich überlege, habe ich mitgenommen, dass zumindest bei den beiden Ministeriumspersonen, die da waren, also bei den Staatssekretärinnen, das Problem ist erkannt. Ich glaube, das ist aber auch schon seit 10 oder 20 Jahren erkannt. Und es geht eigentlich mehr um die Umsetzung. Also wir haben sehr viel Forschungsergebnisse, wir haben Bücher, Zeitschriften, Artikel. Und das Problem ist eben die Umsetzung. Und da sind die Ministerien aufgefordert, da mehr zu machen. Also weniger Wissenschaft, würde ich fast schon sagen, obwohl ich Wissenschaftler bin, und mehr Umsetzungsprojekte.
Ja, zum Hintergrund, wir hatten vor Ort die zwei parlamentarischen Staatssekretärinnen, Frau Schwarzelühr-Sutter aus dem BMI und Frau Dr. Rottmann aus dem BMEL. Genau, das war eigentlich eine sehr schöne Sache, dass wir Wissenschaft mit der Politik in den Austausch gebracht haben.
Ich fand auch gut, dass es da schon einen gemeinsamen Arbeitskreis gibt, also so einen runden Tisch in den Ministerien, damit die dann eben fachübergreifend denken und handeln können.
Ja, beruhigend zu wissen, oder? Ja. Mhm. Du hast ja mit der Szenarienstudie so ein bisschen in die Zukunft geschaut, wenn man das mal so salopp sagen kann. Mhm. Was war denn daran herausfordernd? Und kann überhaupt die Wissenschaft, also in dem Fall das PESTE-Institut, auf dieser Basis die Politik beraten?
Was war herausfordernd? Also herausfordernd ist eigentlich eher die Informationsmenge, die entsteht, wenn man anfängt zu recherchieren, was eigentlich wichtige Faktoren ländlicher Entwicklung sind. Das haben wir ja sehr umfassend gemacht. Es waren ja dann nachher über 160 Faktoren. Aber was aber sehr schnell und auch sehr einfach, um auch mit bestimmten Methoden dann zu reduzieren, war auf so eine handhabbare Größe von 13 Schlüsselindikatoren oder Faktoren, nicht Schlüsselindikatoren, und über 60 Detailfaktoren. Aber das war mit einer relativ einfachen Methode der Gewichtung dann machbar. Wie war die zweite Frage nochmal?
Also die erste Frage war, sollten wir in die Zukunft schauen? Mhm. Da würde ich mal sagen, hast du die mit Ja beantwortet,
das
oder?
Das muss man auf jeden Fall machen. Man darf sich halt nur nicht der Illusion hingeben, dass man dann weiß, was wirklich passiert.
Mhm. Ja, und das ist wahrscheinlich auch das Herausfordernde, ne? Dass man irgendwie diesen Mittelweg da hinkriegt, zwischen anzuregen, aber dann eben auch zu sagen, ganz genau ist es
eben auch nicht. Ja, die Anpassung muss flexibel erfolgen. Man kann jetzt nicht jetzt sagen, was in den nächsten 28 Jahren in welchem Jahr passieren soll. Also das muss halt genau wie Evolution immer so ein Anpassungsprozess sein.
Ja.
Man kann jetzt was anstoßen, vielleicht auch verschiedene Äste der Evolution, ländlicher Entwicklung anstoßen, aber man muss halt gucken, was funktioniert nicht. Also immer auch evaluieren, was man da macht, um nachher die Methoden zu haben, die dann wirklich sinnvoll sind.
Gucken wir mal so ein bisschen auf die Ergebnisse der Szenarienstudie. Matthias Horks, der Zukunftsforscher, sagte mal, im Kern ist seriöse Zukunftsforschung das Bilden von Systemmodellen. Kannst du das so bestätigen? Und du hast ja so einen Regelkreislauf vorgestellt. Also kannst du das anhand des Regelkreises das System der Szenarienstudie mal erläutern.
Ja, das finde ich schön, dass das von Matthias Fox kommt. Das bestätigt sozusagen unsere Herangehensweise. Den Satz kannte ich vorher noch gar nicht. Also wir machen ja Systemforschung. Also wir haben ja auch versucht, nicht irgendwie ein Zukunftsbild zu schaffen, sondern eben 13 unterschiedliche Szenarien gemacht, Best und Worst Case, damit man eben nicht nur so ein allgemeines Bild hat, sondern wirklich weiß, an welchem Faktor kann ich wann was machen oder wann muss ich was machen. Und das ist schon mal gut, weil das ist auch unsere Meinung. Also das ist immer Systembetrachtung. Wenn man in die Zukunft guckt, weil man ja das Gesamtsystem ländlicher Raum sieht. Man prognostiziert ja nicht eine Sache, sondern bildet Szenarien, also einen Möglichkeitsraum in der Zukunft über sehr viele Dinge, also über diese ganzen Faktoren. Und da ist es natürlich dann schon so, dass man da in die Zukunft gucken kann, aber nicht genau weiß, was denn nachher wirklich relevant ist.
Ja. Wollen wir mal ein bisschen ranzoomen, was du genau gemacht hast mit den Schlüsselfaktoren. In der Studie sagst du nämlich, die Vision der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse und ihre Umsetzung basiert auf der kontinuierlichen Arbeit an und mit den Schlüsselfaktoren, die maßgeblich auf die Zukunft der ländlichen Räume einwirken. Und da weißt du, die Schlüsselfaktoren in verschiedene Kategorien teilst du die ein. Also einmal nach aktiv, nach reaktiv, träge und kritisch. Was hat das damit auf sich?
Ja, wir haben ja diese 13 Schlüsselfaktoren näher betrachtet in der Studie mit dieser Wechselwirkungsanalyse, die kaum jemandem bekannt ist eigentlich als Methode, aber sehr interessant ist als Methode für so einen Zweck. Und die Frage ist halt, bei welchem Faktor muss man was machen? Und dafür muss man ja wissen, von diesen 13 Faktoren, wo ist es eigentlich wichtiger, was zu tun? Und wo ist es auch ein Faktor, der vielleicht nur reagiert auf andere Faktoren? Das heißt, ein Faktor, der nur reagiert oder der sehr träge ist, den muss man sozusagen erstmal nicht mit Maßnahmen anfassen, weil der reagiert ja auf die anderen Faktoren.
Also die Politik muss das dann nicht mehr anfassen?
Politik, alle Akteure, die im ländlichen Raum da sind, also vom Bürger über Unternehmen, Politik.
Okay, das reduziert ja auch so ein bisschen die Komplexität dann, ne?
Ja, aber man muss diese Faktoren deswegen auch diese Unterscheidung, also das kriegt man mit der Wechselwirkungsmatrix sehr gut raus, also was ist eigentlich ein aktiver Faktor, also wer wirkt besonders stark auf andere Faktoren? Und wenn man die begrenzten Ressourcen, die auch Ministerien ja nur haben, denn auf diese aktiven Faktoren konzentriert, hat man sicherlich mehr Wirkung, als wenn man das auf einen trägen Faktor ausrichten würde. Und das ist sozusagen der Versuch der Unterscheidung, also aktiver Faktor, reagierender Faktor, träger Faktor, dass man weiß, der ist zwar wichtig, deswegen ist er ein Schlüsselfaktor, aber er ist vielleicht nicht so wichtig, was die Handlungsorientierung angeht. Also er ist zwar wichtig im System, aber die Handlungen müssen auf andere Faktoren ausgerichtet sein, damit dieser Faktor von anderen Faktoren beeinflusst werden kann.
Ja, und welche Schlüsselfaktoren sind das dann konkret gewesen?
Ich kriege jetzt nicht alle 13, glaube ich, zusammen, aber das, also einmal von die von außen einwirkenden Faktoren auf das System sind, ist natürlich der Klimawandel. Das ist auch das politische Engagement oder die ehrenamtliche Teilhabe in dem Bereich. Ja, aber die anderen Faktoren bilden ja so eine Art Kreis. Das ist ja, ich habe angefangen, weil das als Faktor mit der höchsten Gewichtung war, mit der Digitalisierung, also mit dem Zugang zum Internet letztendlich, der sich dann auswirkt auf Bildung, Bildungsinfrastruktur und dann zwei Nebenfaktoren, das berufliche Engagement von Frauen, also eine höhere Erwerbsbeteiligung von Frauen, was ja in den letzten Jahren schon stattgefunden hat, aber eben noch stärker sein muss. Und das zusammenwirkt dann insgesamt auf den Faktor Wirtschaftsentwicklung. Und Wirtschaftsentwicklung in der Region hat dann natürlich die Folge von Steuereinnahmen oder nicht, also von der Höhe der Steuereinnahmen einer Kommune. Und das wiederum hat natürlich dann die Wirkung auf die Infrastruktur, weil ich dann, kann ich mehr Infrastruktur bauen, kann ich weniger Infrastruktur bauen, kann ich mehr erhalten oder kann ich weniger erhalten. Das ist natürlich sehr stark von der finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune abhängig. Und wenn man einen Prozess initiiert, der dazu führt, dass die Wirtschaftsentwicklung besser läuft, hat man natürlich auch dann die Ressourcen für andere Faktoren, um die wiederum zu beeinflussen. Und das geht nicht zwingend direkt wieder auf die Digitalisierung zurück, sondern dass jeder Faktor in diesem Kreis kann der Initiator sein. Das ist zwar bei Infrastruktur nicht so ausgeprägt, weil das eher ein Trägerfaktor ist, aber bei anderen Faktoren ist das schon so.
Ja, und eigentlich ist es auch super, dass du jetzt nicht alle 13 uns erzählst, weil das ist ja so ein kleiner Teaser auch an alle HörerInnen, dass man sich die Studie nämlich auch runterladen kann bei uns auf der Seite andreas-hermes-akademie.de. Was mir da schon aufgefallen ist oder auch selber in unserer Arbeit oftmals sehen, dass der Fokus sehr stark auf harte Infrastrukturmaßnahmen gerichtet ist, also mehr als auf weiche Faktoren. Wie ist es dir hiermit in der Studie ergangen?
Ja, es ist generell ein Problem, also in der gesamten Regionalentwicklung der vergangenen zig Jahre, dass man mehr auf harte Infrastruktur gesetzt hat, also Ausbau von Straßen, Ausbau von Leitungen und so weiter. Und dass die sogenannten weichen Faktoren, das ist sowieso ein Begriff, der mich stört. Also wieso ist sozial weich und eine Straße hart?
Meinst du, da ist schon direkt so Wertung drin, ja?
Da ist schon eine Wertung mit drin. Ja. Das eine ist sowieso komisch, dass etwas, was hart ist, besser bewertet wird als das, was weich ist. Aber davon mal abgesehen, ist das schon ein bisschen seltsam. Aber es ist so tatsächlich so, und das haben wir auch in der Gewichtung gemerkt, dass das, was man mehr greifen kann, was man mehr sehen kann, wo man weiß, das kostet vielleicht auch so viel, dass das höher gewichtet wird als das, was man schwerer greifen kann. Also Bildung zum Beispiel ist relativ schwer zu greifen.
Ja.
Und Digitalisierung, also man kann Masten aufstellen, Handymasten und so weiter. Das ist leichter greifbar.
Kann man besser zählen, auch die Masten.
Ja, das kann man besser zählen und das kann man vielleicht auch besser begründen insgesamt. Mhm. Und das führt meist dazu, dass diese weichen Faktoren, ja, nicht so stark beachtet werden.
Und hast du was dagegen gemacht dann in der Studie oder wie ist es genau abgelaufen?
Also in der Studie sind ja diese Schlüsselfaktoren sind ja alle gleichwertig.
Mhm.
Also das, was sozialer Faktor ist, hat den gleichen Wert wie beispielsweise Digitalisierung oder Wirtschaftsentwicklung. Da würde man in Deutschland auch nicht zwingend drauf kommen, dass soziale Entwicklung gleichwertig ist wie Wirtschaftsentwicklung. Also man darf dann nicht diesen Unterschied machen, das wäre dann plötzlich weniger wert, weil es vielleicht auch nur, weil es ein träger Faktor ist, der hat nur reagiert, aber er ist halt wichtig. Also man kann ja nicht nur, weil es ein Trägerfaktor ist, soziale Infrastruktur ist ja einer, sagen, das wäre weniger wert. Oder hat weniger Einfluss im Gesamtsystem.
Ja, das nehme ich auf jeden Fall auch nochmal hier aus dem Podcast mit. Finde ich ganz wichtig, das immer wieder zu beachten.
Als Fazit der Veranstaltung Was ist jetzt eigentlich wichtig? Ländliche Räume im Zukunftsdialog nimmt Gerald Zwarat, Fraunhofer IESE, Folgendes mit.
Heute ist wichtig, dass wir besonders auch in den ländlichen Räumen hier mit der Andreas-Hermes-Akademie Netzwerke bilden, die auf eine Zukunft hinwirken, die für alle ist. Denn viele dieser Erzählungen, die mit Digitalisierung zu tun haben, sind nur für eine bestimmte Elite in den Städten gedacht und damit nehmen wir zu wenige mit. Wir müssen also vor Ort Netzwerke und Personen stärken für eine gute gemeinsame Zukunft.
Wir haben ja die Studie im letzten Jahr im Auftrag gegeben, also 2021. Da konntest du ja die Auswirkungen der Corona-Pandemie teilweise und vom russischen Krieg gegen die Ukraine eben gar nicht berücksichtigen. Denkst du, dass sich da irgendwie was geändert hat dadurch?
Es hat sich massiv was geändert. Also eher, also nicht durch Corona, was nicht so stark, sondern eher durch die Ukraine. Die Krise oder Krieg, muss man es ja eigentlich sagen. Sondern es hat sich sehr stark geändert, was die Zustimmung in Gemeinderäten und Stadträten angeht, was erneuerbare Energien angeht. Vielfach war es in Stadt- und Gemeinderäten so, dass das so gerade eben durchkam oder sogar abgelehnt worden ist. Und mittlerweile kann eigentlich keine einzige Fraktion, die vielleicht vorher auch dagegen gestimmt hatte, jetzt noch sagen, ich bin nicht dafür. Weil die Versorgungssicherheit ist gefährdet, was Energie angeht. Und jetzt ist eigentlich der Prozess völlig selbstständig in Gang gekommen. Also es hat sozusagen so einen Boost gegeben durch diesen Ukraine-Krieg in Richtung erneuerbarer Energien. Also das ist letztendlich, so wie wir das wahrnehmen, das zum Selbstläufer geworden.
Mhm.
Und das hat natürlich sehr starke Wirkung für den ländlichen Raum, weil da kommen die Arbeitsplätze in den ländlichen Raum, da kommt Wertschöpfung in den ländlichen Raum, was vorher ja nicht so da war. Also so ein paar Anlagen, die bisher existierten, haben das nicht so gebracht. Aber Servicetechniker für Windkraft zum Beispiel sind fast alle im ländlichen Raum verortet, für Servicetechniker für große Solaranlagen auch. Und das ist eben, wenn man jetzt erneuerbare Energien ausbaut in diesen Regionen, dann hat man natürlich auch Wertschöpfung und Wirtschaftsleistung in diesen Regionen. Und das ist jetzt durch die Ukraine. Es diskutiert eigentlich gar keiner mehr drüber. Erneuerbare Energien sind plötzlich nicht mehr Ökoenergie, sondern überlebenswichtig und es geht nur noch um Versorgungssicherheit. Und das ist eigentlich sehr gut gelaufen. Also Krieg ist natürlich gar nichts, sollte man nie machen, aber es hat natürlich jetzt einen Boost gegeben dadurch.
Zum Hintergrund. Nicht nur die politische Kultur verändert sich bei uns, wie es Dieter angesprochen hat, sondern im ersten Gesetzesentwurf der Bundesregierung heißt es, dass die gesamte Klima-, Energie- und Wirtschaftspolitik auf den 1,5-Grad-Klimaschutzpfad ausgerichtet wird. Die Stromversorgung soll daher bereits im Jahr 2035 nahezu vollständig auf erneuerbare Energien beruhen. Um diese neuen Ausbauziele zu erreichen, soll das gesamte erneuerbare Energiengesetz grundlegend überarbeitet werden.
Und wie ich mich erinnere, warst du auch gerade an der Studie dran, als der Koalitionsvertrag geschmiedet wurde. Und das ist ja auch immer auch eine Frage aus der Politik. Was sind da für Handlungsanweisungen, die du geben kannst auf Grundlage der Studie? Kannst du das für uns kurz und knackig zusammenfassen?
Ja, wir hatten ja die Aufgabe, Handlungsempfehlungen zu geben. Das war ja bei Beauftragung der Studie, gab es den Koalitionsvertrag ja noch nicht. Dann haben wir lange und viel gedacht, was Handlungsempfehlungen sein können, die man aus diesen Faktoren ableiten kann, und wurden dann eigentlich vom Koalitionsvertrag ein Stück weit überrollt, weil der Koalitionsvertrag, als wir den abgeglichen haben mit dem, was wir eigentlich sowieso gesagt hätten, ist praktisch so gut. Also wenn man den tatsächlich so umsetzen würde, wäre schon mal gefühlt die Hälfte dessen, was wir eigentlich sagen wollten an Handlungserfordernissen, schon erledigt.
Also, bist du da ganz optimistisch?
Ich bin optimistisch. Also wenn, ja, man muss es natürlich auch umsetzen. Also da steht viel drin. Deswegen habe ich auch in einigen Fällen in die Studie reingeschrieben, dass man dann immer wieder auf den Koalitionsvertrag pochen muss und gucken, passiert das, was da drin steht? Wie groß ist das, was da passiert? Wird es vielleicht auch evaluiert? Also macht das überhaupt Sinn? Was dann da umgesetzt wird? Und das fand ich schon mal sehr, sehr gut, dass wir da rechts überholt worden sind im Prinzip. Vor allem besser kann es nicht laufen. Es wäre nicht gut, wenn wir Handlungsempfehlungen geben, die nachher keiner berücksichtigt.
Umsetzen. Und darum geht es ja schließlich. Der Koalitionsvertrag nimmt also laut Dieter sehr viel auf, was sich positiv auf die ländlichen Räume auswirken könnte. Die parlamentarische Staatssekretärin Frau Dr. Rottmann aus dem BMEL sagt dazu auf unserer Veranstaltung:
Es entscheidet sich nicht in Berlin, sondern es entscheidet sich und Ideen werden entwickelt vor Ort. Wir schaffen Raum für die Menschen vor Ort, die selber wirklich gute Ideen haben und sehr kreativ sind, und beplanen nicht den ländlichen Raum aus der Stadt.
Ich würde ganz gerne nochmal auf die Methoden gucken. Ich weiß, du hast da in der Studie auch ganz viele Seiten zu hinterlegt, die man auch nachlesen kann. Aber was ich besonders spannend fand, war, dass du für die Szenarienstudie rückwärts recherchiert hast. Was bedeutet das genau?
Rückwärts recherchiert heißt, wir haben ja versucht, Faktoren zu finden, die in der Regionalentwicklung relevant sind. Und dann müssen wir jetzt rückwärts gucken, weil die Studie in der Zukunft gibt es ja noch nicht. Wir müssen rückwärts gucken, was sind eigentlich Faktoren, die bisher in der Regionalentwicklung relevant waren. Und dann haben wir ja angefangen, sagen 30, 40 Jahre zurückzugucken, was ist eigentlich in diesem ewigen Prozess Regionalentwicklung eigentlich wirklich relevant gewesen. Da kamen ja diese vielen Faktoren her. Also wir hatten ja am Anfang 15 Schlüsselfaktoren und über 100 Detailfaktoren, um dann aus diesem, ich sag mal, Wust auf Deutsch gesagt, von Faktoren dann die herauszufiltern, die relevant sind. Da haben wir dann eben diese Methoden hergenommen der Gewichtung. Also diese insgesamt über 100 Faktoren wurden dann von vielen Personen gewichtet. Und dann kam heraus, was ist den Leuten eigentlich wichtig? Was ist in der Regionalentwicklung wichtig? Und was ist vielleicht auch unwichtig? Und haben dann nochmal die Zahl der Schlüsselfaktoren und der Detailfaktoren verändert. Also Detailfaktoren wurden deutlich weniger, weil auch viele Doppelungen drin waren aus der Literaturrecherche oder gleiche Bedeutung hatten. Und dann wurden noch zwei ausgetauscht zwischen den Detailfaktoren und den Schlüsselfaktoren.
Ja, es ist spannend, das auch nochmal aus wissenschaftlicher Perspektive zu hören. Wir haben hier bei unserer kreativen Arbeit bei der Andreas-Hermes-Akademie auch sowas wie rückwärts recherchiert. Bei der Veranstaltung hast du es ja mitbekommen, da war ich ja die Zeitzeugin aus der Zukunft, die eben ihre Vergangenheit, die aber immer noch unsere Zukunft ist, beleuchtet. Und das machen wir eben, um dann letztendlich die Wahrheit der Gegenwart zu beleuchten und natürlich Denkanstupser zu geben. Ne? Also was ist denn eigentlich möglich und was könnte eigentlich unsere Zukunft und natürlich besonders die Zukunft der ländlichen Räume positiv beeinflussen? Ja, dann finde ich noch sehr wichtig zu wissen, wo siehst du denn Forschungslücken in Bezug zu den ländlichen Räumen? Also was würdest du noch gerne erforschen?
Was würde ich gerne erforschen? Also ich würde mal schätzen, dass fast alles schon erforscht ist. Also, also es ist tatsächlich so, dass, also ich habe selbst das Gefühl, auch wenn ich wissenschaftlich arbeite, dass es fast schon zu viel an Wissen gibt und eben einfach schlicht zu wenig umgesetzt wird. Vielleicht bleibt dieses akademische Wissen, was auch in vielen Forschungsprojekten gewonnen wird, einfach zu sehr in dem akademischen Feld oder in den Fachpersonen, die irgendwo arbeiten und damit arbeiten. Aber es kommt letztendlich nicht auf der Ebene an, wo es hingehört. Also das kommt nicht beim Bürgermeister an, es kommt nicht bei den leitenden Fachangestellten an, weil die schlicht auch teilweise viel zu wenig Zeit haben, um diese Masse an Forschungsergebnissen überhaupt wahrzunehmen und dann auch noch aufzunehmen und umzusetzen.
Ja, klar, verständlich. Und da sehen wir uns als Andreas-Hermes-Akademie Bereich ländliche Räume auch als Brücke, dass wir da auch vermitteln können, Wissenschaft in die Breite, wie auch Wissenschaft, Politik, Breite in die Politik, dass wir da als Brückenelement fungieren.
Ja, es braucht diese Übersetzerfunktion.
Es braucht diese Übersetzerfunktion. Da stimme ich Dieter voll zu. Brückenfunktion, Bevölkerung, Wissenschaft, Politik und Unterstützung bei der Umsetzung von unter anderem Fördermaßnahmen. Wer macht das eigentlich? Und wie könnte man das weiter forcieren? Das wäre doch eigentlich mal eine weitere Podcast-Folge wert, oder?
Der Wissenschaftler selber hat auch nicht die Zeit, überall rauszugehen und das Wissen zu verteilen. Das ist meistens schon im nächsten Projekt, wenn das eine abgeschlossen ist. Deswegen braucht es diese Institutionen, die sozusagen diesen Transferprozess von Wissen aus der Wissenschaft. Das ist ja zwar schon angewandte Forschung, aber es ist halt nicht wirklich angewandt. Also wird von oben gesagt, was man anwenden müsste. Aber wie kommt das Wissen dahin, wo es hingehört? Da ist natürlich auch das Problem, dass Kommunen und Landkreise auch zu wenig Personal haben, also um das überhaupt aufnehmen zu können. Also vielleicht ein Beispiel. Wir sollten ein neues Instrument zur Flächenrevitalisierung entwickeln in der Wissenschaft. Und dann haben wir natürlich recherchiert, welche Instrumente gibt es eigentlich. Und dann haben wir das Instrument gesagt, das Instrument ist eigentlich die bisherigen Instrumente überhaupt zu vermitteln. Also es waren 86 Instrumente, die wir gefunden haben. Wer soll als kommunaler Mitarbeiter 86 Instrumente aufnehmen, durchlesen, entscheiden, was für ihn relevant ist und das dann am besten noch umsetzen?
Da fehlt schlichtweg die Zeit. Ne?
Und deswegen haben wir dann gesagt, das Instrument ist der Transfer.
Ja, und letztendlich mit unserem Podcast hier wollen wir das ja auch machen, genau. Ne? Dass wir da auch Wissen weiter in die Breite.
Klar, ich ein Interesse noch weiter zu forschen, aber es gibt Forschungsbereiche, wo ich sagen würde, es ist ausgeforscht.
Die Zeit vergeht unglaublich schnell mit dir. Ich bin auch schon bei meiner letzten Frage und auf die bin ich sehr, sehr gespannt, denn es geht um das angekündigte Landü-Ei, das Überraschungsei, das ich mit dir zusammen auspacken möchte. Also was ist denn deine Überraschung oder beziehungsweise was Bemerkenswertes, was du gesehen oder erfahren hast in Bezug auf die ländlichen Räume?
Ja, ich habe ja vorher drüber nachdenken dürfen, über die Frage. Es ist so, ich bin in der Stadt aufgewachsen, allerdings am Stadtrand. Mhm. Also ich war praktisch auch irgendwie im ländlichen Raum und war in den Ferien und später im Urlaub immer im ländlichen Raum, um mich zu erholen vom Stadtleben im Prinzip. Und ich kenne sehr viele Studien, habe selber schon Studien gemacht zum ländlichen Raum. Also so richtig viele Überraschungen gibt es für mich da gar nicht. Also weder von der Lebenswelt noch von sozusagen den wissenschaftlichen Fakten. Also es ist nicht so, dass ich irgendwo hingehe und sage, das kenne ich noch nicht oder das habe ich überhaupt noch nie erlebt. Das ist eigentlich eher selten. Leider manchmal auch. Also man weiß dann vielleicht manchmal auch ein bisschen zu viel, um da noch eine Überraschung erleben zu können.
Das heißt, du verschiebst es auf später?
Die Überraschung verschiebe ich auf später, ja.
Oder ist das hier ein Aufruf, dass du nach Landü-Eiern suchst? Dass die Landü-Eier sich auch hier melden können.
Vielleicht muss ich nochmal wirklich dahin gehen, wo ich noch nicht war.
Ja, mach das doch gerne mal. Genau. In diesem Sinne, Dieter Behrendt, vielen herzlichen Dank, dass du bei uns warst zu unserer ersten Folge bei Landaussichten. Mhm. Uns kann man sehr bald wiederhören. Genau. Tschüss.
Dankeschön.
Wer sich jetzt noch weiter informieren möchte, der kann mal in unsere Shownotes gucken. Die sind hier unter dem Podcast zu finden und da haben wir alle wichtigen Sachen verlinkt.